Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der gleichen Woche. Ist das ein Wahnsinn? Also wenn ihr das in gleicher Woche und gleicher Besetzung. Tobi, moin.
Two in a row.
Hallo. Two in a row, ja. Richtig. Back to back, wie man beim Tetris sagt.
Back to back, genau.
Ohne Hold.
Ohne Hold.
Oh nee, das sind für die ganz...
Ja, das für die ganz alte Garde.
Ja. Aber nee, der versprochene zweite Podcast, heute an unserem freien Tag sozusagen, nehmen wir ihn nochmal auf und sprechen heute aus, da wir es aus Zeitgründen in der letzten Folge nicht mehr geschafft haben, über die U23 und über die Frauen, weil U23 eher über das Spiel gegen Arminia Hannover, weil das haben wir beide gesehen, das gegen Schöning haben wir nicht gesehen, weil das war, glaube ich, zeitgleich zum Spiel gegen Norderstedt, oder?
Ja, das stimmt, glaube ich.
Irgendwie so, ja. Und deswegen können wir da weniger zu sagen. Wir haben uns gerade nochmal die Tore angeguckt. Da gibt es ja die Highlights immer, also auch von den Frauen, von den Männern auch. Männer, Frauen, Vegetarier, überall.
Da haben wir uns die Tore angeguckt, 43 Sekunden lang.
Ja, genau. Aber finde ich ja schön, dass es das jetzt schon mal gibt. Also
besser als nix.
Genau, also da, wer möchte, der kann sich halt von der ersten Männer die Highlights angucken, von den ersten Frauen und von der U23. Da findet man dann die Highlights immer auf YouTube. Und kannst dann angucken. Die Highlights von den Frauen dann noch etwas kommentierter, so, das ist dann vergleichbar mit dem der Männer. Und ja, dann fangen wir an mit den Frauen und mit der U23. Womit möchten wir starten?
Das darfst du aussuchen. Das
darf ich aussuchen. Okay. Fange ich erstmal mit den Frauen an, weil das ist, glaube ich, das Spiel, was ich zumindest ein bisschen besser noch in Erinnerung habe. Das war ja noch nicht so lange her. Das gegen Arminia Hannover ist ja dann schon eine Woche länger her. Aber da warst du, glaube ich, auch nicht da. Dann kann ich da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was da so war. Also Frankfurt 2 war der Gegner, in der noch weißen Weste Weißen Westen Emslandstadion. Also da haben wir, wenn man den DFB-Pokal ausklammert, noch kein Spiel verloren und noch kein Gegentor gefangen. Ja. Also das ist schon krass. Also die ersten beiden
sauberes Netz,
genau, 1-0 gewonnen gegen Turbine. Dann unentschieden gegen Jena. Davor war auch noch ein Spiel. Überlege gerade wegen vielleicht auch 1 oder 2-0. Tobi guckt es gerade nach, sehr gut. Und 5-0 haben wir gewonnen gegen Bayern. 2. Und jetzt den 2-0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt 2. Das war schon eine wieder überzeugende Leistung. Also die
0-0, kann das?
0-0 gegen Jena, genau, das hatten wir schon. Aber man merkt...
Wissen wir nicht.
Ja, nee, ich glaube, vor dem 0-0 gegen Jena war auch noch ein Spiel.
Okay.
Deswegen, da man erkennt gerade eine aufsteigende Kurve der Frauen. Das finde ich schon ziemlich stark, nachdem ich sie ja doch etwas härter kritisiert habe, zusammen mit Lutz.
Hamburger SV gegen erst Momentum am 5. Spieltag 4-3.
Ja, das war auswärts, leider aber.
Ja. Okay. Dachte, du hast das Spiel davor?
Okay. Ja, das Heimspiel davor. Ich wollte ja wissen, welches.
Ingolstadt 04.
Ingolstadt ist auch auswärts. Nee, Heim gegen Heimspiele, muss man mal gucken. Also sonst lassen wir es einfach. Also wir haben zu Hause alles gewonnen und einmal unentschieden gespielt.
Dritter Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, 0-0.
Auch 0-0, okay. 0-0 gegen Borussia Mönchengladbach, auch noch. So war es auch. Jetzt haben wir doch alles zusammengekriegt, Gott sei Dank. Und haben uns zu fertig gestammelt hier.
Ja, das war der Saisonrückblick quasi schon.
Genau. Ja, trotz den Siegen zum Beispiel gegen Potsdam und in Andernach, dann das 0-0 gegen Borussia Mönchengladbach, da hat man schon so ein bisschen eine abfallende Tendenz gesehen, dann die Niederlage gegen Hamburg und gegen Ingolstadt. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht um unseren glorreichen SV Meppen. Allerdings muss man auch fairerweise immer dazu sagen, dass der Kader, bei den Männern hat man es ja auch schon öfter mal gehört, doch ein sehr dünner Kader ist, der von Verletzungen zum Saisonstart doch ein bisschen ausgedünnt wurde, und das war bei den Frauen ganz genauso. Und dann beim Spiel gegen... War das gegen Jena, glaube ich sogar? Ja, gegen Jena. Da ist ja auch noch Sarah Schulte ausgefallen als Kapitänin. Und das ist ja nichts, was so ein Team einfach so wegstecken kann. Und trotzdem muss man sagen, jetzt ein paar Spielerinnen kommen auch wieder zurück. Nina Zimmer zum Beispiel. Selma Likina hat, glaube ich, auch am Anfang der Saison noch weniger Spielzeit bekommen und jetzt immer mehr. Kommen jetzt zurück ins Team. Allerdings fällt mir jetzt auch jetzt spontan wieder ein, auch unsere Suzuki Chihiro ist ja auch ausgefallen vor dem Spiel, wahrscheinlich auch verletzt. Zumindest war sie in Zivil quasi, war ein Team dabei und stand nicht im Kader. Also ganz so einfach ist die Saison noch nicht. Ich habe es erst mit Mentalität versucht, so ein bisschen zu erklären, das aber halt oder zu beschreiben, was aber wahrscheinlich eher Bullshit ist, weil wenn es jetzt dann doch läuft, dann sind es dann doch eher Qualitätsunterschiede, die durch Verletzungen waren. Deswegen glaube ich auch, dass sowohl das Team sich jetzt etwas mehr zusammengefunden hat, als auch Karin Backhus auch etwas mehr an der Taktikschraube gedreht hat und dadurch jetzt auch das, was wir immer so kritisiert haben, dass Chancen herausspielen, wenn man zweimal zu null spielt, auch gegen den Aufsteiger, das ist halt auch so ein Ding, da gab es dann halt nicht so viele Chancen dann. Mhm. Aber aktuell läuft es doch deutlich besser. Also da hat man jetzt so ein bisschen mehr gefunden. Man spielt ein ähnliches System der Männer mit einem 3-5-2 und schafft es jetzt dann doch über schnelle Umschaltmomente dann über die Flügel sich Chancen herauszuspielen und die dann auch gefährlich zu Toren werden. Ne? Also jetzt das Spiel gegen Bayern 2, dann jetzt gegen Frankfurt 2, das sind dann halt alles schon gute Indikatoren, dass es dann gut läuft. Dann war noch das Spiel gegen Gütersloh, wo man eine sehr gute erste Halbzeit gespielt hat, können vielleicht auch noch ein ganz bisschen drauf eingehen. Da war ich ja auch vor Ort und habe mir das angeschaut. Das ist ja witzigerweise in der ersten Halbzeit, wo es noch 0-0 stand, hätte man schon 3-0 führen können. Weil man da so viele Chancen hatte, zweite Halbzeit war man dann deutlich schwächer als der Gegner. Ist dann aber 1-0 in Führung gegangen, also so ist dann Fußball manchmal auch. Und dann gab es dann noch den 1-2 Ausgleichstreffer mit einem Freischuss aus 35 Metern oder so. Das war auch ein bisschen ärgerlich, aber insgesamt muss man sagen, sehr verdientes Unentschieden für beide, weil wir hatten die gute Halbzeit in der ersten, die in der zweiten. Wir haben dann zwar kurz vor Ende noch den vermeintlichen Siegtreffer gemacht, der dann aber wegen Abseits zurückgenommen wurde, wo sich im Stadion jeder gefragt hat, wie das dann bitte schon Abseits sein konnte. Aber nun, schade eigentlich, weil das wäre dann wirklich noch perfekt gewesen. Hätte ich wahrscheinlich dann von einem verdienten Auswärtssieg gesprochen aufgrund der ersten Halbzeit, aber so muss man dann sagen, und unentschieden ärgerlich so, weil das dann nicht gezählt hat, aber insgesamt leistungsgerecht. Und dann kam man, also Gütersloh ja auf Platz 2 gewesen und hätten uns dann gut oben ranrobben können, aber wir haben uns jetzt weiter oben rangerobbt durch den Sieg gegen Frankfurt 2, wo wir jetzt heute drüber sprechen. Und da muss man sagen, gleich vom Beginn an gutes Spiel, also in der ersten Minute wie bei dem Spiel der Männer quasi einen Tag vorher, also das war ja das Wochenende der Siege zu Hause. Also ich habe ja auch noch das
Triumphwochenende.
Ich habe ja auch noch den Derby-Sieg unserer U19 gegen Osnabrück gesehen. Da können wir vielleicht auch noch ein, zwei Worte zu verlieren. Ganz am Ende. Und auch da ist das 1-0 in der ersten Minute gefallen. Hier war eine Riesenchance in der ersten Minute. Die Männer ersten Minute. Also die Anfangsphase war schon irgendwie stark ein Wochenende. Irgendwas lag da in der Luft. Es war nicht nur Regen.
Aber viel
Regen, genau. Deswegen, aber ja. Spielerisch war das in der ersten Minute noch sehr gut. Danach wurde es ein bisschen schwächer, muss man sagen. Also bis zum Tor, hätte ich jetzt gesagt, war sehr, sehr wenig Fußball auf dem Platz. Also von beiden Mannschaften. Es ging hin und her so, aber so herausragende Spielzüge konnte man auf beiden Seiten nicht sehen. Und deswegen können wir fast schon zum Tor kommen. Das war in der 22. Minute. Grosicka, die jetzt auch sich so langsam wieder in die Startelf zurückrotiert hat. Auch am Anfang der Saison habe ich sie sehr, sehr gemocht mit ihrer Spielweise und dann doch ein bisschen abgefallen, aber jetzt wieder zurückgekämpft. Zusammen mit Kadesla leiten die den Angriff ein. Grosicka auf außen, dann liegt quer. Kadesla tritt so ein bisschen über den Ball oder wird etwas abgeblockt und dann Nina Kossen, zu ihr kommt der Ball und sie kann dann abstauben und das 1-0 machen. Ja. Danach Meppen das Spiel weitestgehend so im Griff gehabt, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit. Vor und nach dem Tor sehr, sehr gutes Pressing, was jetzt auch mir so jetzt noch nicht so stark aufgefallen ist, wie an dem Spieltag, dass man wirklich sehr, 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 sehr früh attackiert, beim Abstoß schon bei der Torhüterin auf dem Fuß steht. das war schon sehr gut, sagt man aus, das 2-0 quasi provoziert. Und hier hat man dann dafür gesorgt, wenn man 1-0 führt, ist natürlich auch perfekt, wenn du dann den Gegner schon stresst und dann den Spielaufbau ein bisschen unterbindest, dann ist es natürlich für den Gegner auch schwieriger, irgendwie Spielfluss zu kriegen und dann sich ins Spiel zu arbeiten. Ja, Chancen gab es dann noch durch Kossen und Kadesla, so kleinere bis größere. Also hätte man auch wohl auf 2-0 erhöhen können. Manchmal war es ein bisschen unglücklich. Aber insgesamt, ja, muss man sagen, hatte man das Spiel ja im Griff, aber große Chancen fielen dann nicht so richtig ab. Die besten Chancen hatte dann wirklich Frankfurt irgendwie kurz vor 2-3 Minuten vor Pausenpfiff. Da hatte Frankfurt dann die Möglichkeit zum Ausgleich. Wäre ein bisschen unverdient gewesen, meiner Meinung nach, weil bis auf diese Chancen dann wirklich nichts herausgesprungen war.
Wenn du die eine Halbzeit nichts reißt und dann halt genau. Einen kurzen Run hast, ja, du. Aber so ist es ja manchmal auch im
Fußball.
So ist es
manchmal, zum Glück
in dem Fall nicht.
Zum Glück nicht, genau. Einmal Glück gehabt, dass er knapp am Tor vorbeigeht. Oder auch ein paar Mal hatte auch Laura Sieger dann eingreifen müssen. Auch viele hohe Bälle, die sie abgefangen hat. Das ist ja ihr Ding, so Strafraumbeherrschung ist sie, finde ich, ziemlich stark. Und auch, was so Chancen angeht, auch eine Riesenchance, nochmal auf Gütersloh Spiel zu kommen, war da, wo sie wirklich eine überragende Parade gehabt hat. Ist ja nicht die allergrößte von der Körpergröße her, aber Was so Sprungkraft und Reflexe angeht, da ist Laura dann doch immer sehr, sehr stark, würde ich sagen, mit am stärksten in dieser Liga auf jeden Fall. Also war schon eine der stärksten in der ersten Bundesliga, hätte ich jetzt so gesagt, aber auch in der zweiten Liga natürlich dann wahrscheinlich mit die Beste. Ohne jetzt natürlich andere Torhüterinnen jetzt alle gesehen zu haben, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Ja, also in der zweiten Halbzeit muss man sagen, kam Frankfurt auch besser rein. Also da waren sie über die ganze Halbzeit auch besser. Also nicht besser als wir, aber besser als in der ersten Halbzeit. Deswegen war es dann ein ausgeglichenes Spiel, fand ich. Vor allen Dingen, weil die hatten zwar mehr Ballbesitz und so und hat, als in der ersten Halbzeit. Richtige Torgefahr gab es aber erstmal nicht. Wir konnten dann eigentlich ganz gut kontern. Das war klare Spielidee, würde ich so sagen, dass man dann wirklich die erstmal hat kommen lassen, gerade wenn sie dann ein bisschen stärker wurden, dann aber hinten sicher zu stehen und dann ja Fehler zu provozieren, wie auch in der ersten Halbzeit schon durch Pressing und so weiter und dann über Umschaltmomente ins Spiel zu kommen, hat ja nicht so gut funktioniert, war ein bisschen unsauber ausgespielt, fand ich. Und dann das 2-0, kurz vor Ende, 82. Minute, auch die letzte Aktion so richtig, wo wir dann also ja uns das 2-0 quasi herausgespielt haben durch Selma Likina, die mir in dem ganzen Spiel schon richtig gut gefallen hat. Hat da aber auch nochmal bewiesen, dass man mit so einer Spielweise dann auch, ja, mit diesem Zweikampfverhalten, diesem Draufgehen sofort den Ball erspielen kann und dann, also sie hatte direkt die Torhüterin attackiert, ist dann auf außen gegangen, quergelegt und hat dann vorbereitet für Grosicka, die dann das 2-0 gemacht hat, also easy eingeschoben dann in dem Fall. Obwohl so easy sah es glaube ich gar nicht aus, weil ich glaube, sie hatte noch Gegnerdruck, aber. War dann halt, das Tor war frei, sie hat's gemacht, aber Sonderlob auf jeden Fall für Likina, die wirklich 70% an diesem Tor quasi als Vorarbeit geleistet hat, würde ich sagen. Also das war wirklich, wirklich sehr stark, wie sie das gemacht hat. Und ja, so haben wir dann 2-0 gewonnen. Und nach dem etwas Tief hat man sich da wieder rausgearbeitet und ist jetzt wieder in Schlagweite, genau. Man ist, glaube ich, Vierter jetzt, hat 2 Punkte Rückstand auf Platz 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Und ich glaube, es war vor dem Spiel so, aber Turbine hat, glaube ich, auch gewonnen. Ja, dann muss es ja eigentlich auch so gewesen sein. Turbine hat gewonnen gegen Hamburg. Das heißt, die sind jetzt auch mehr an die Tabellenspitze rangerückt. Ich weiß jetzt gerade nicht, Gütersloh, wie die gespielt haben. Aber wir sind noch oben dabei. Aber Turbine hat sich so ein bisschen gefangen nach dem schwachen Saisonstart. Hamburg ist ja aufgestiegen und ist jetzt direkt wieder Erster. Ist ja auch so ein Verein, der, glaube ich, ganz gerne wohl den Durchmarsch schaffen wollen würde. Haben wir auch ein ganz gutes Team, haben wir uns auch 4-3 geschlagen, wo wir 3-0 geführt haben. Das war noch ein verrücktes Spiel, wo ich eigentlich auch die Überlegung hatte hinzufahren, aber ich glaube, an dem Tag hat auch die zweite gespielt zu Hause, da ging es halt nicht. Und ja, ärgerlich, wenn du 3-0 führst zur Halbzeit und dann noch 4-3 verlierst, aber zeigt auch, wie stark Hamburg ist. Deswegen, ob der Aufstieg irgendwie realistisch ist diese Saison, muss ich zeigen. Also müssen Verletzte wieder zurückkommen. Ist noch ein bisschen früh, genau. Da braucht noch ein bisschen Weiterentwicklung im Team. Aber die Richtung, die das Team gerade zeigt, die und das Trainerteam beides zusammen, gefällt mir ganz gut. Ist eine gute, ja genau. Muss ich wirklich sagen, hätte ich vor, weiß ich nicht, 5 Spieltagen oder so nicht gedacht. Vielleicht ist das schon viel. Also nach dem Spiel gegen Ingolstadt habe ich mir auf jeden Fall sehr große Sorgen gemacht, wie sich das Team gerade gibt. Aber man arbeitet sich raus und deswegen bin ich positiver Dinge jetzt.
Ja.
Positiv gestimmt.
Sehr schön. Jetzt hast du dir quasi selber mehr oder weniger vor 3 Sätzen schon die Brücke geschlagen zu 2.
Ja, so ein Ärger, ne? Dann habe ich auch weiter geredet. Ja. Genau. Spieltags-Award lassen wir vielleicht mal aus. Also Man of the Match oder Women of the Match hätte ich jetzt Likina genommen. Du kannst ja nichts dazu sagen, weil du es nicht gesehen hast. Lassen wir vielleicht mal raus. Likina fand ich aber ziemlich stark. Anzang-Hiro, weiß ich nicht, Momente spielt, wüsste ich jetzt so spontan auch nicht. Aber zumindest dann halt so, wer mir richtig gut gefallen hat, war halt selber Likina, die im Mittelfeld wirklich sehr viel für Spielaufbau getan hat und auch das Tor vorbereitet hat. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber insgesamt, ja, ist das halt schon eine gute Entwicklung der ganzen Mannschaft. Aber vielleicht, wenn wir das nächste Mal wieder über die Frau sprechen, wenn wir es beide gesehen haben, dann machen wir das dann auch als richtigen Punkt, genau. Ja, die zweite.
Arminia Hannover.
Ja, richtig. Also danach war noch das Spiel gegen Schöning. Ne? Also da sprechen wir nicht drüber, wie gesagt, weil wenig gesehen. Aber Arminia Hannover, das haben wir tatsächlich beide gesehen.
Ja, auch bei schönstem Wetter. Das Witzige war, wir haben dann unsere glorreichen Plätze da auf der Nord eingenommen, von oben herabgeschaut.
VIP,
die VIP-Plätze, genau. Die VIP-Stehplätze. Und ich sagte noch zu Beginn des Spiels, so als das Wetter noch okay war, das wundert mich gerade, dass es nicht regnet, denn immer wenn ich hier stand, hat es geregnet. Das wurde oben weiter gehört und dann hat es natürlich auch geregnet, ne? Aber egal, ich war ja auch vorbereitet. Nee.
Sehr gut, ja,
ich nicht.
Also, ja. Ich war vorbereitet, weil du vorbereitet warst.
Sehr gut. Und wir konnten uns ein sehr interessantes, ein sehr agiles, sehr aggressives Spiel, fand ich,
ja,
ansehen zwischen unserer zweiten und Arminia Hannover. Ich glaube, gerade zu Beginn des Spiels haben unsere erstmal ein bisschen unterschätzt, was da auf sie zugerannt kommt.
Ja.
Dann, das war ganz schön ordentlich, wie stark der Druck da von Arminia war.
Richtig. Arminia auch 1-0 in Führung gegangen, recht früh. Und das hat sich auch angedeutet, muss man sagen. Also es war ein Tor nach Ecke wohl. Aber insgesamt war Arminia Hannover besser die ersten Minuten. Und hat ja uns so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Unsere Zone kam ja mit 4 Siegen in Folge aus einer richtig guten Serie. Arminia Hannover stand, glaube ich, auch oben da. Ich versuche jetzt noch nebenbei eben schnell die Tabelle von dem Spieltag rauszufinden. Weil Arminia Hannover, wenn man die noch in Erinnerung hat, denkt man ja auch noch, da hat ja auch unsere erste mal gegen gespielt. Ist ein bisschen länger her natürlich, aber das ist dann halt so.
Das war zumindest das letzte Spiel, das ich von Arminia Hannover gesehen habe.
Ja, richtig. Deswegen, also ja, am 14. Spieltag war Arminia, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ah, okay. Alles, ich habe alles löschen, was ich gesagt habe. Arminia Hannover stand auf einem Abstiegsplatz.
Ich wollte gerade sagen, also meine Erinnerung war auch, dass wir an dem Tag noch diskutiert haben, dass sie eigentlich auf dem Abstiegsplatz sind.
Ja, und ja, ja.
Da habe ich mich
Pflichtsieg war.
Genau. Entspannt in die Luft zurückgelehnt quasi. Und dann habe ich die Anfangsminute gesehen und gedacht, wenn die auf dem Abstiegsplatz sind und wir gerade nicht dagegen ankommen, was heißt das?
Was heißt das? Genau. Wir standen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf dem einstelligen Tabellenplatz. Ja, Arminia Hannover, stimmt, die waren Vorletzter. Und da, das hatte mich vor dem Spiel eigentlich auch schon gewundert. Und während des Spiels auch umso mehr, weil die ja wirklich, wirklich sehr, sehr stark gespielt haben und den Druck hochgehalten haben. Aber ist halt, wie es ist, wenn du unten drin stehst, das kennen wir ja aus unserer Drittligasaison, dann können Kleinigkeiten dann halt auch dafür sorgen, dass es im Spiel nicht so gut läuft. Und deswegen war es dann für Arminia Hannover Pech, für uns Glück, auch das 1-1, eine Freistoßchance von uns, die dazu geführt hat, dass wir haben ja vorhin schon gesagt, das Spiel Frankfurt, Norderstedt und U19 war so das Spiel der ersten Minuten Chancen und Toren. Und das hier war das Wochenende der Eigentore. Also
ja. Oh ja,
das stimmt. Da war ja auch das Spiel gegen Weiche Flensburg und so. Das war auch, aber das war wirklich ein sehr, sehr krasses Eigentor, weil völlig unbedrängt schießt er den Ball. Er wollte ihn wahrscheinlich einfach zur Eckfahne pöllen oder
auspöllen
oder wie auch immer, genau. Und er knallt ihn dann wirklich mit voller Wucht, rein, völlig unbedrängt ins lange Eck und hat sich dann, oder jeder hat sich im Stadion gefragt, what the fuck?
Ja, wie laufen gerade die Vertragsverhandlungen mit der SV?
Genau, so, das finde ich okay, er darf, ist eingestellt, ja. Aber als Stürmer.
Give this man a contract.
Richtig. Nee, aber dann, das war schon ein starkes Tor, aber ja, für ihn wahrscheinlich
dein starkes Stück war es auch, ja.
Genau, also er wird danach auch ein bisschen schlecht geschlafen haben, würde ich mal so tippen.
Ja, ich vermute, er hat auch einen Stehplatz im Bus gehabt, so ist es nicht.
Ja, wahrscheinlich hinterher auf jeden Fall.
Ja, ja.
Aber danach wurde man besser, fand ich. Also nach dem 1-1, da war Arminia geschockt, das hat man wohl gemerkt. Und wir spielen dann wirklich sehr, sehr gut nach vorne. Eigentlich hatte Arminia dann keine richtigen Chancen mehr. Und wir, ja, auch ein bisschen glücklich beim 2-1. Langer Ball, Daniel Benke geht in Zweikampf gegen den Torwart und ist eher am Ball und köpft ihn dann über den Torwart drüber ins Tor, 2-1, also wirklich schönes Ding. Und ja, da musste er noch etwas länger behandelt werden, hat man sich ein bisschen Sorgen gemacht, ob das vielleicht, wie er da reingeht, was vielleicht doch ein bisschen zu hohes Risiko war, aber er konnte weiterspielen, also alles gut. Und nach dem 2-1, oder besser gesagt, das 3-1 war dann auch noch ein bisschen glücklich. Oder was heißt glücklich? Also in der Entstehung vielleicht, aber insgesamt stark von Luis Hebbelmann, der sich der so ein bisschen wie das Tor von Selma Likina oder die Vorlage, dann in diesem Fall halt das Tor, der hat sich gegen den Innenverteidiger in Zweikampf durchgesetzt, hat sich dann dadurch getankt, wie man so schön sagt, und den Ball am Torwart vorbeigelegt. Also wirklich starkes Ding, das müsste eigentlich schon kurz vor der Halbzeit gewesen sein. Von Arminia kam halt, wie gesagt, wenig. Wir wirklich, wirklich stark nach vorne gespielt und das 3-1 zur Pause nach schwachem Beginn schon verdient, würde ich sagen.
Das sehe ich ähnlich. Aber Arminia hat sich ja da nicht hängen lassen. Ich finde, die sind halt dann doch stark wieder aus der Kabine rausgekommen und haben nochmal richtig Gas gegeben. Mhm. So dass unsere Jungs, die sich dann mittlerweile dank 3-1 irgendwie in Sicherheit
Es musste natürlich wieder 3-2 ausgehen. Das ist natürlich klar.
Haben, ne? So ein bisschen nachgelassen haben. Und genau wie du gesagt hast, ja, muss ja 3-2, sonst ist ja langweilig.
Ja,
ist ja. So.
Ja, ist so. Also wirklich, die kamen wirklich aus der Pause richtig stark, haben die ganze Halbzeit, würde ich sagen, uns waren überlegen, haben besser gespielt als wir. Haben dann auch das 3-2 nach Ecke gemacht, da wirklich sehr, sehr frei. Diesmal ins richtige Tor getroffen, dann per Kopf. Und ja, danach auch noch gute Chancen gehabt, also wirklich ein bisschen Glück. Die stand auch mal völlig frei und dann verzogen oder gut gehalten und war alles ja, Vize dann am Ende halt. Ja, so wie es halt irgendwie immer sein muss.
Bei ein bisschen Spannung muss er haben im Fußball.
Ja, sicher. Muss dazu gehören. Von daher, ja, 3-2 Sieg.
Ja, was soll man sagen? Die Durchmarschmannschaft marschiert weiter.
Marschiert weiter, genau. Ja, jetzt also, 5. Sieg im 5. Spiel gewesen. Und ja, jetzt gegen Schönling gab es ein 1-1 mit Christian Beck bei Schönling. Du musst es erstmal fragen, wer ist das? Ja. Ich gesagt, ja, weil wenn man jetzt nicht so drüber nachdenkt, dann
gehört ihm auch eine Brauerei.
Genau, ihm und seinen Brüdern, die Becks, nennen wir sich auch richtig. Genau.
Nee, der also, große Christian und sein Bruder Hake.
Oder so, ja, stimmt, sehr gut. wenn man Steffen Puttkamer fragt, wer Christian Beck ist, dann wird er sich wahrscheinlich auch erinnern, weil er war auf der in der Traditionself irgendwie dabei gegen Christian Beck oder mit Christian Beck gegen den 1. FC Magdeburg. Also deswegen da Vereinslegende, so fast so eine große Vereinslegende wie Steffen Puttkamer wahrscheinlich. aber ja, deswegen jetzt bei Schönling, das hat mich schon gewundert, weil der war letzte Saison oder vorletzte beim BFC Dynamo. Also noch irgendwie in der Nähe da, Berlin, das ist ja von Magdeburg nicht ganz so weit. Ich weiß aber auch nicht, wo Schönling liegt, wenn das jetzt auch irgendwie in der Mitte Deutschlands ist, dann. Es wird ja noch in Niedersachsen sein, würde ich mal so tippen.
Ja, das
Oberliga Niedersachsen spielt, genau. Deswegen, hab jetzt nicht nachguckt, wie weit das weg ist. Aber gut, wenn die Zeit hier wirklich in der Mitte Deutschlands ist, dann ist es von Magdeburg ja auch nicht so weit. Da kann man dann noch eben schön spielen. Ja, ist auch so. Magdeburg ist ja doch auch nicht so weit im Osten, wie man denkt.
Nein, das ist
deswegen, also da haben sie 1-1 gespielt, Martin Raming-Fresen noch das 1-0 gemacht und Christian Beck dann den Ausgleich. Wie gesagt, ich habe nur die Tore gesehen, unser Tor nach einer schönen Eckenvariante. In der zweiten Halbzeit sind beide Tore gefallen. Schönling, glaube ich, auch relativ oben in der Tabelle. Und von daher, aber kann auch unten jetzt, können auch am Abstiegsplatz gewinnen sein. Wenn ich sage, die sind relativ oben in der Tabelle, könnte das halt sein, dass die auch am Abstiegsplatz
sind. Hamburg oder
Hannover. Ja, genau. So, dann gucke ich mal noch eben schnell nach. Also Schönling war zu dem Zeitpunkt auf Platz 11. Okay, also weder noch recht gehabt. Also Platz 11, so Mittelfeld halt. Klasse Mittelfeldmannschaft.
Hast du ja gleich gesagt.
Habe ich gleich gesagt, genau. Also ich habe gesagt, oben oder unten, also in der Mitte. Also ich habe immer recht. Egal, was ich sage, ich habe immer recht. Und deswegen 1-1 auswärts. Ich glaube, da kann man mit zufrieden sein, wenn ich so die Reaktionen auf der Instagram-Page von unserer zweiten so sehe. Stand da auch ein leistungsgerechtes Unentschieden. Man hat zwar 1-0 geführt, dann will man natürlich das Ding auch irgendwie nach Hause bringen, aber auswärts 1-1 ist das, glaube ich, schon in Ordnung als Aufsteiger.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Ja, gab ja noch ein Thema so ein bisschen, über das wir vielleicht auch sprechen können. Beim Spiel gegen Arminia Hannover standen ja irgendwie 6 Spieler, die eigentlich, oder 6 Spieler aus der ersten, in Anführungsstrichen, im Kader der zweiten und 5 waren auch in der Startelf drin, da wurde jetzt auch ein bisschen diskutiert. Ja, ist das vielleicht Wettbewerbsverzerrung? Als Arminia Hannover könnte ich schon verstehen, wenn man da ein bisschen sich drüber aufregt und so weiter. Aber ist das ein großes Thema, würdest du sagen? Oder ist das eigentlich kein großes Thema?
Also für mich war es ja grundsätzlich auch noch nie. Ja. Also egal, wenn wir auch früher darüber gemeckert haben, in den zweiten Mannschaften und so. Ja, es ist halt irgendwie Brauchtum und ich kann halt auch verstehen, ich meine, Adrian Alipur wäre halt auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er nicht die Möglichkeit eines Spiels als Trainingssession für seine Spieler, die an dem Wochenende ja zu Hause bleiben durften, weil ja in Kiel das Stadion zusammenfällt, das nicht nutzen würde. Denn du kannst ja keine bessere Trainingseinheit leisten als ein 90-Minuten-Spiel.
Eben, ja, ganz
genau. Und da muss ich sehen, auch im Sinne unserer ersten Mannschaft, finde ich das vollkommen okay.
Ja, also ich bin ja auch jemand, der sich immer etwas mehr über zweite Mannschaft in der dritten Liga aufgeregt hat und so. Ja. Und ich ist jetzt vielleicht meine Position vielleicht etwas anders eigentlich. Aber wenn ich jetzt drüber rede, dass ich das auch gut finde, könnte man mir jetzt vorwerfen. Ja, das ist natürlich klar. Beim SV Meppen findest du das okay, aber wenn Dortmund 2 Spieler einsetzt, dann ist das nicht okay. Ja, ist aber doch ein bisschen
differenziert. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Qualität der Spieler an, weißt du? Ja. Also wir reden ja hier von Spielern, die auch aus der zweiten gekommen sind.
Ja,
richtig. Ja? Das heißt, die sind da ja nicht so weltfremd von. Aber wenn halt Dortmund plötzlich anfängt, seine Stars in die zweite Mannschaft zu schicken, nur weil die halt gerade irgendwie Trainingsrückstand haben oder so, dann ist es eine ganz andere Kiste, meiner Meinung nach.
Ich hab's nach beim Spiel gegen Arminia Hannover, weil das auch im Forum mal Thema war, mal reingestellt. Also Pünd hat Gravenmann, Golkowski, Benke, Klöpper haben in der Startelf gespielt und mit Joshua Simonat war der Sechser auf der Bank. Und wenn man sich dann auch anguckt, wo diese Jungs herkommen, also aus der U19 zum Beispiel.
Bischofeld, Abdon.
Genau. Ja, oder so. Genau. Und die sind halt alle auch U23. Ja. Ne? Und das sind alles Meppner Jungs. So. Also da kann ich das schon nachvollziehen, dass man dann da andere Maßstäbe ansetzt, als wenn du. Also ich hätte es jetzt zum Beispiel blöd gefunden, weil wir hatten ja an dem Spieltag spielfrei, die Männer. Da war ja das Hamburg 2 Spiel, was ausgefallen
Hamburg
ist.
Hamburg war das?
Hamburg war es, genau.
Ach, Kiel war ja unter der Woche, das war ja schon einmal nach.
Ja, Kiel, weiß ich auch nicht, was Kiel, wann Kiel schon alles mal abgesagt wurde.
Das ist Thema in einem anderen Podcast
gewesen. Ja, genau. Jetzt, einmal runterscrollen, dann ist er da. Ja. Da könnt ihr auch meinen Rage anhören. Und da war Hamburg 2 abgesagt, weil Platzwerte gestreikt haben. Das ist natürlich auch ein ganz nachvollziehbarer Grund und so weiter. Nee, aber gut. Weil Hamburg 2 das Spiel ausgefallen ist, hat man ja sagen können, ja, da hätte man ja auch einen Finn Seidel spielen lassen können, einen Jonathan Wensing und so, sind ja auch U19. Das ist ja dann auch okay in deiner Welt, wenn man dich jetzt ansprechen würde. Würde ich aber auch noch sagen, dass man das auch differenziert sehen muss, kann und sollte, weil das halt alle Spieler sind, die gekommen sind für unsere Erste, ist jetzt halt noch ein anderer Schnack, meiner Meinung nach, als wenn sich ein Golkowski, ein Daniel Benke in der Vorbereitung so halt hervorgetan haben und im Training, dass die sich dann halt in die Erste reingearbeitet haben und da dann halt am Anfang der Saison halt sehr, sehr viele Minuten gekriegt haben. Also vor allen Dingen allen voran Felix Golkowski, der ja wirklich die ersten, ich würde sagen, 5 Spiele fast alle durchgespielt hat. Aber dann kamen halt auch Spieler zurück, dann wurde ein bisschen rotiert, dann vielleicht auch ein bisschen umgestellt und so und dann rotiert man dann als junger Spieler vielleicht dann auch so ein bisschen raus und kriegt dann halt nur noch ein paar Minuten in der Schlussviertelstunde. Und bei Benke war es halt so, der hat die längste Zeit gespielt, das war eine Halbzeit gegen Phoenix Lübeck, wo wir schon 4-0 zurückgelegen haben. Vom Beginn an gespielt und in der Halbzeit haben wir dann 4-0 zurückgelegt. Und da wurde halt ausgewechselt. Oder wurde gebracht, kann beides sein. Ich weiß nicht hundertprozentig. Ist schon ein bisschen länger her und ich war auch nicht da.
Vielleicht hat er auch spielfrei gehabt.
Nee, auf jeden Fall eine Halbzeit gespielt.
Ja, ist er egal.
Genau. Und deswegen muss man da ein bisschen anders rangehen. Auch ein Jonathan Wensing hätte man eigentlich einsetzen können, weil er halt auch verletzt war. Das machen ja andere Mannschaften auch. Aber nein, da wird sich aktiv gegen entschieden, weil die zweite Mannschaft halt dafür da ist, quasi jungen Spielern aus dem eigenen Stall Perspektive zu bieten. Und wenn man das macht, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn ein Lukas Eixler, wenn er dann wieder fit ist, erst in der zweiten Mannschaft ein bisschen aufgebaut wird. Auch wenn er einer war, der ja letzte Saison noch viel zweite Mannschaft gespielt hat, dann sich für die erste ein bisschen empfohlen hat, eigentlich jetzt auch für die erste eingeplant ist und so weiter. Aber das ist halt noch ein Junge aus der eigenen, ja, aus dem eigenen Gut. Stall, aus der eigenen, genau. Und denen muss man Perspektive bieten, damit die halt stärker werden quasi, ja, damit die halt an den Profifußball rangeführt werden.
Ja, nicht nur das, man darf ja halt auch nicht vergessen, wie gesagt, sie kommen aus der zweiten Mannschaft, zweite Mannschaft ist in Teilen halt auch noch da, das ist halt auch immer noch dein, ja, ich sag jetzt mal, vielleicht zu viel gesagt, aber dein Kumpelskreis, mit dem du da halt gekickt hast.
Genau, das
auch. Und da bist du halt wieder drin dann so ein Stück weit und wir haben halt auch immer moniert, wie der Raubbau in der zweiten war für die erste Mannschaft. Und das ist ja jetzt vielleicht auch so ein Stück weit Rückgabe an der Stelle, dass man sagt, ja, wenn wir dann euch ein bisschen unterfüttern können, dann tun wir es an der Stelle
und ich kann mich
mit auch euren Spielern halt auch.
Ne? Ja, richtig, genau. Und ich meine, das sind ja auch Erfahrungen, die dann in beide Richtungen ausgetauscht werden. Also Erfahrungen aus der ersten, die dann in der zweiten wiedergebracht werden von Daniel Benke, der jetzt ja auch seinen Vertrag verlängert hat, für die erste und zweite wahrscheinlich. Der wird auch, also ohne, ich sag mal, Spielpraxis in der zweiten, wäre es vielleicht schwieriger geworden, diesen Vertrag zu unterschreiben für ihn.
Wäre wahrscheinlich auch noch nicht so empfohlen für die erste.
Genau, oder er hätte sich auch gedacht, okay, ich sitze in der ersten eher auf der Bank und ich kriege keine Spielpraxis, ich bin jung, ich muss spielen, ich gehe lieber weg. Ja. Ja, und dann finde ich es doch besser. Und das haben wir ja auch irgendwie auch die letzten Jahre auch immer so gefordert so und haben uns immer gefreut, wenn die zweite jetzt aufgestiegen ist, haben wir gesagt, geil, jetzt haben wir einen guten Unterbau für die erste Mannschaft und so. Aber wäre doch ein bisschen unsinnig, wenn man junge Spieler dann nicht mehr in der zweiten einsetzen würde aus Meppen, die dann halt in der ersten spielen. Also bei Finn Seidel und so zum Beispiel, da würde ich das vollkommen nachvollziehen, wenn da der Ärger groß wäre, weil der halt jemand ist, der kriegt 90 Minuten in der ersten Mannschaft oder halt überwiegend Spielzeit.
Ja.
Aber halt bei jungen Spielern, zum Beispiel an Armin Muja zum Beispiel auch, ne? Der ist ja auch jemand, der spielt ab und zu mal in der ersten, aber der wird auch nicht in der zweiten eingesetzt, weil er in der U19 eingesetzt wird. Der ist ja, glaube ich, 17 oder so, oder 18. Nee, 18 ist er, glaube ich. Also er kann, glaube ich, nächstes Jahr auch noch U19 spielen. Ich glaube irgendwie, ich weiß ja nicht genau, ob das dann irgendwie noch so geregelt ist, wenn du 19 bist, dass du dann noch als U19 gehst. Also kommt wahrscheinlich irgendwann an, wann die geboren sind und so. Nee, aber deswegen, da finde ich das nur logisch, weil diese Jungs kriegen, die sind jetzt, haben sie in der ersten schon ein bisschen gespielt, ja, klar, die kriegen dann auch ein paar Minuten, haben auch vielleicht schon ein Tor gemacht, wie Golli zum Beispiel und so, aber das ist für mich ehrlich gesagt kein Grund zu sagen, ja, dann darfst du ihn in der zweiten nicht mehr einsetzen. Bei Dortmund 2 habe ich mich darüber aufgeregt, dass halt ein, hier, Monier, ein belgischer Nationalspieler, der 32 ist, dann in der zweiten Mannschaft spielt. Und das sind halt noch Unterschiede. Wir setzen halt nur junge Spieler ein, U23-Spieler, und die müssen halt bestens ausgebildet werden. Und wenn das bei der ersten Mannschaft nicht geht, weil das Leistungsprinzip gilt, ne? Und weil junge Spieler vielleicht auch nicht ganz so belastbar sind in der ersten, dann musst du dann halt auch mal, dann müssen die ihre Spielpraxis in der zweiten sammeln. Ich glaube halt, ein Felix Golkowski ist einer, der da sehr froh drüber ist, dass er dann halt seine Minuten jetzt kriegt. Der ist 19, glaube ich. Und der hat in der ersten, in der Regionalliga schon gute Leistung gebracht zwar, aber ja, in dem jungen, sehr, sehr jungen Alter sind dann halt auch Fehler normal. Und du kannst halt besser dann in der U23, wo das Leistungs, wo die Leistung halt noch nicht ganz so hoch ist, logischerweise, wie in der Regionalliga. Wenn du da dann Fehler machst, werden die vielleicht nicht so hart bestraft und dann setzt du dich jetzt nicht irgendwie einen Tag hin und ärgerst dich dann darüber, sondern da wird das halt nicht bestraft und dann sind Fehler, kannst du daraus besser lernen als in der Regionalliga. Ich meine, ich weiß es auch nicht 100%, ich bin jetzt kein Trainer oder so, aber ich finde das ehrlich gesagt gut mit unserer U23, wie die sich entwickelt. Am Anfang der Saison ja noch ein bisschen Sorge gehabt, auch im Podcast mit Sven, wenn ich so drüber nachdenke, wo da wurden ja schon ganz, ganz düstere Untergangsszenarien gezeichnet und das hat sich alles nicht gezeigt, sowohl nicht für die erste als auch nicht für die zweite. Von daher ist das eigentlich ganz gut, dass wir so einen großen Kader haben, der dann ja von beiden Mannschaften genutzt werden kann. Und da wir das so handhaben, wie es halt handhabt wird gerade mit jungen Spielern, die aus dem NLZ kommen, aus der U23 kommen und so weiter, die sich dann langsam an die erste rangeführt werden, dann auch manchmal wieder zurück, finde ich das voll in Ordnung. Wie gesagt, es gibt halt immer Grenzen. Wenn Spieler in der ersten sich festgespielt haben, dann sollen sie dann auch bitte in der ersten bleiben. Aber wenn sie ihre Spielzeit nicht mehr bekommen, dann müssen sie in der zweiten Mannschaft ja da wieder hingeführt werden zu einer Stammkraft. Und das sehe ich auch nur bei jungen Spielern so. Wenn jetzt ein, weiß ich nicht, zum Beispiel Daniel Haritonov, ne, der hat jetzt ja auch in letzter Zeit weniger gespielt, aber der ist halt auch schon ein bisschen älter. Da ist halt keiner für mich, kein Kandidat für die zweite Mannschaft, logischerweise. Aber der muss sich dann halt in der ersten Mannschaft rankämpfen und wird dann auch seine Spielzeit wieder bekommen. Aber gerade bei so sehr, sehr jungen Spielern muss das halt sein, die müssen spielen und ja, das ist dann mein Wort zum Sonntag.
Sehr gut.
Ja. Sehr, sehr junge Spieler gibt es auch in der U19, die haben am Samstagmorgen war das, glaube ich, dann um 11 Uhr oder um 12 Uhr haben sie dann gespielt gegen den tabellenletzten VfL Osnabrück. Osnabrück noch ohne Sieg gewesen und abgeschlagen Tabellenletzter. Hat man auch in der ersten Halbzeit sehr gut gesehen, dass die nicht so gut waren. Wir haben gleich in der ersten Minute das Tor gemacht durch Wilko Doktor. Ein schöner Angriff über die Flügel, dann quergelegt und aus dem Rücken der Abwehr hat er dann abgezogen, das 1-0 gemacht. Sollte auch das einzige Tor an diesem Spieltag bleiben. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch mehrere gute Chancen, aber das Spiel flachte dann doch sehr schnell so ein bisschen ab. Und in der zweiten Halbzeit gerade hat Osnabrück sehr auf den Ausgleich gedrückt, haben es aber Gott sei Dank nie geschafft, da auch durch wirklich starke Paraden von unserem Torhüter müssen wir uns dann bedanken, dass es dann 1-0 geblieben ist. Aber insgesamt eine wirklich starke Mannschaftsleistung, gerade defensiv, was dann da ja abgerissen wurde, ein bisschen ärgerlich dann, dass nach vorne kontertechnisch dann weniger ging. Aber ja, Derby-Sieger war auf jeden Fall, das war auch schön, dass erster Sieg der U19, den ich gegen Osnabrück gesehen habe, ich glaube, das ist auch das erste Spiel, also kann es dann weitergehen. Ja. Von daher sei noch eben kurz am Ende reingeworfen, das war das letzte Spiel des letzten Wochenendes quasi. Und jetzt spielen sie, glaube ich, an diesem Wochenende in Leipzig gegen Rasenballsport. Und weiß nicht, ob da mit einem Sieg oder mit einem Punkt zu rechnen ist. Da haben wir auf jeden Fall im letzten Jahr den Klassenerhalt festgemacht mit einem 3-3. Also könnte vielleicht auch wieder dieses Jahr auch wieder klappen. Also Klassenerhalt ist sowieso schon fest, weil ja irgendwie die Nachwuchsleistungszentrumsliga irgendwie gegründet wird. Und da ist dann irgendwie, kann der SVM nicht absteigen, wenn ich das richtig verstanden habe von einem etwas älteren Herrn, der mir das beim letzten Heimspiel mal erklärt hatte.
Okay. Keine Ahnung.
Deswegen, ich weiß auch nicht genau. Aber Jugendbereich wird ja im DFB gerade sowieso viel, viel neu strukturiert von Minikicker bis zur U19. Also ja, schauen wir mal, was das also bringt.
Was wird.
Was wird, genau. Schauen wir mal, was wird.
Ja.
So, dann haben wir diese Folge auch nochmal eben schnell eingeworfen und haben jetzt quasi alles darüber berichtet, was beim SV Meppen so war die letzten Wochen. Es bleibt am Ende noch ein kleiner Ausblick, würde ich sagen. Jetzt am morgigen Samstag, zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen, spielt die zweite gegen unseren Lieblingsgegner, gegen BSV Rheden. Da gilt es, das Rheden-Trauma zu beenden. Unsere zweite schafft das dann hoffentlich. Und das ist dann am Samstag um 14 Uhr auf dem B-Platz oder auf dem C, je nachdem, wie das Wetter mitspielt. Und am Sonntag spielen unsere Frauen in Weinberg. Wer sich berufen fühlt, nach Bayern zu fahren, ich glaube, das ist da irgendwo unten, also die kommen aus der Regionalliga Bayern als Aufsteiger, wahrscheinlich wird das auch irgendwo da sein, der darf da gerne hinfahren. Und unsere Männer spielen in Hamburg, Stadtteil Ottensen, um 14 Uhr. Deswegen, also die Frauen spielen um 11 und die Männer um 14 Uhr. Kann man vielleicht auf dem Weg, wenn man nach Ottensen fährt, auch noch gucken. Und ich gucke da mich an in dem Sinne. Von daher, das sind so die Spiele am Wochenende. Bestimmt noch Jugend, wie gesagt, in Leipzig spielt die U19. Die dritte spielt, glaube ich, auch noch. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen. Und dann die hatten ein Testspiel, glaube ich, gestern ein Testspiel. Also vielleicht spielen sie am Wochenende doch nicht. Aber gut, Fußball.de ist einmal eine gute Anlaufstelle. Da kann man sich alle SV Meppen
Termine
auf den Zettel holen und dann immer gucken, wo man hinfahren möchte und was man tun möchte.
Ja, dann soll es das für heute gewesen sein.
Ja.
Und dann hören wir uns, was es aus Ottensen zu berichten gibt, würde ich sagen.
Klingt nach einem guten Plan.
Sehr gut. Bis dann.
Bis dann, ciao.